Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Ausgabe. Und das ist Tradegate Direct. Wir reden ja hier bei der Mission Money ständig über Aktien, Rohstoffe, die besten Strategien und natürlich auch über das Timing, aber eher selten über das Wo und das Wie deiner Trades. Dabei kann das am Ende einen echten Unterschied ausmachen. Gerade wenn du aktiv tradest, also nicht einmal im Monat deine Sparpläne aufstockst, sondern wirklich regelmäßig Positionen auf- und abbaust, dann spielen Dinge wie enge Spreads, hohe Liquidität und Ausführungsqualität natürlich eine massive Rolle. Wenn du ein aktiver Trader bist, solltest du dir unbedingt das Angebot von Tradegate Direct mal anschauen. Denn über die App handelst du direkt über die Tradegate BSX, das ist Europas liquideste Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und auch Börsenzugang sind eng verzahnt und das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen übrigens dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur die marktüblichen Spreads können natürlich anfallen, aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Setz deine Trades also nicht nur um, setze sie besser um. Schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Alle Infos und den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Montag, der 15. Juni und wir sprechen über die große Friedensrallye, welche Aktien davon profitieren könnten und natürlich, wo das Risiko jetzt deutlich zunimmt und was man eigentlich so mit einer halben Aktie anstellt. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt die wunderbare
Sina Osterholt. Und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Wir haben einen Deal. Auf diese Worte hat nicht nur die Börsenwelt lange gewartet. US-Präsident Donald Trump verkündigte also eine Einigung für Friedensverhandlungen mit dem Iran. Eine entsprechende Absichtserklärung soll ja dann am Freitag unterschrieben werden. Danach wird dann 2 Monate lang der dauerhafte Frieden ausverhandelt. Auch wenn natürlich wie immer vieles noch unklar ist, natürlich auch über die Bedingungen und ob das am Ende tatsächlich auch alles so hinhaut. Aber konkreter war Frieden eben bislang in diesem Krieg nicht in Aussicht und damit kann natürlich die Party an den Börsen richtig durchstarten, zumindest mal heute. Alle Details, natürlich vor allem, welche Unternehmen von einem dauerhaften Frieden profitieren könnten und wer eher nicht, wo man ein bisschen vorsichtig sein müsste, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich in der Rubrik Im Fokus.
Jetzt aber erstmal zurück zur Party heute. Die fand nämlich rund um den Globus statt, nachdem die Ölpreise kräftig gefallen sind. Japans Nikkei-Index und auch Südkoreas Kospi schossen heute Morgen um 5% nach oben. Dagegen war das Plus in Europa schon fast überschaubar, muss man sagen. Der DAX legte um gut 1% zu, der Stock 600 schaffte ein neues 52-Wochen-Hoch, gab am Nachmittag einen Großteil der Gewinne aber wieder ab.
Tja, in den USA sind die Börsen deutlich euphorischer heute, obwohl ja die geopolitische Lage eigentlich die letzten Wochen die Kurse nicht so wirklich stark beeinflusst hat. Der Dow schaffte ein neues Allzeithoch, der S&P legte um fast 2% zu, der Nasdaq sogar um 3%. Abseits von Öl und Gas legten natürlich Industriemetalle und Rohstoffe wieder kräftig zu, weil die Hoffnung natürlich besteht, dass jetzt wieder die Weltwirtschaft richtig durchstarten kann. Und selbst das gute alte Gold in den letzten Monaten, ja nicht so der große Krisengewinnler, verteuerte sich heute um mehr als 3%, Silber sogar um mehr als 4%. Und wenn Risk-On-Modus angeht, dann kann sogar endlich der Bitcoin mal wieder kräftiger zulegen. Die Kryptowährung legte nämlich heute um fast 5% zu und notiert wieder bei mehr als $66.000.
Ansonsten wird natürlich der komplette Friedensfahrplan heute noch einmal durchgespielt. Auf der Gewinnerseite sind vor allem die Aktien, die unter den hohen Ölpreisen litten, also die Airline-Aktien, die Container- und auch die Kreuzfahrtschiffskonzerne. Sie legen alle um 4-5% zu heute. Und die Energiekonzerne müssen dagegen die Federn lassen, da natürlich der sinkende Ölpreis die hohen Margen der letzten Monate etwas drückt.
Recht viel mehr gibt's an so einem Tag eigentlich auch nicht, was wirklich relevant auf dem Bildschirm schafft und das nicht irgendwie mit der Friedensrallye zu tun hat. Deswegen glaube ich, können wir das heute mal ein bisschen einschränken. Es wird die Woche noch jede Menge Gesprächsbedarf geben. Einen großen Ausreißer haben wir heute. Der Medienkonzern Fox gehört nämlich zu den ganz großen Tagesverlierern mit einem Minus von 15%. Tja, warum? Weil der Konzern will Roku für $160 je Aktie übernehmen. Das bewertet dann die Streaming-Plattform für rund $22 Milliarden. Und das ist ein recht stolzer Preis. Und da offensichtlich sind da nicht alle Anleger von überzeugt. Bei Roku löste das übrigens auch keinerlei Feuerwerk aus. Die Aktie notiert leicht im Minus heute bei $142 und ist damit deutlich unter dem Übernahmeangebot.
Und ansonsten profitieren in den USA vor allem in der Friedensrallye am stärksten die Unternehmen, die am wenigsten betroffen waren, also die Tech-Werte. Western Digital und Micron führen die Top-Liste im S&P 500 an, neben Coinbase und DoorDash. Die Börse ist wieder im Risk-On-Modus, kann man so sagen. Und der Tech bleibt weiter das heiße Thema.
So ist es. Und apropos Überflieger, müssen wir natürlich noch über ein Unternehmen sprechen, und zwar SpaceX. Am Freitag war ja der große Börsengang. Wir haben darüber gesprochen. Heute ging es kräftig nach oben. Um 9% jetzt am Nachmittag, nachdem ja am Freitag nicht das ganz große Kussfeuerwerk da wurde. Und da müssen wir doch mal ganz kurz drüber reden, liebe Sina. Wie ich gehört habe, hast du ganz massiv viele Aktien zugeteilt bekommen. Erzähl mal schnell.
Ja, ich habe 500 € investieren wollen. Hab schön gezeichnet, war auch echt nervös, aber leider habe ich nur eine halbe Aktie am Ende bekommen. Also das waren dann, ich glaube, um die 55 € etwa, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ja, dementsprechend haben mir die 28% an dem Tag auch viel weniger gebracht, als ich mir erhofft hatte.
Ja, da kommt man nicht so ganz viel mit anstellen. Was macht man jetzt mit einer halben Aktie im Depot? Ist eigentlich auch wurscht, kann man auch aussitzen, oder?
Ja, oder verkaufen. Also es lohnt sich ja eh nicht, die zu halten.
Das stimmt. Alles übrigens, ich habe den Text nämlich heute Morgen erst gelesen. Du hast eine sehr schönen, sponsettigen Kommentar dazu geschrieben, wie es dir erging mit dem SpaceX-Börsengang. Den Link dazu packen wir in die Shownotes unten rein. Absolute Leseempfehlung.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Wochenlang hatten die Investoren auf eine einzige Vokabel gewettet, Nacho, Not a Chance, Hormuz Opens. Sie hatten sich daran gewöhnt, dass jede Friedensschlagzeile aus dem Iran-Krieg den Ölpreis kurz nach unten riss, bevor sie sich Tage später als verfrüht erwies. Entstanden ist das Wortspiel aus dem bekannten Taco-Trade, der Trumps Hang zum Rückzieher beschreibt, also Trumps Always Chicken Out.
Tja, und diesmal wackelt die Nacho-Wette zum ersten Mal tatsächlich so richtig ernsthaft am späten Sonntagabend. Ausgerechnet also an Trumps 80. verkündete zuerst Pakistans Premier die Einigung. Kurz darauf bestätigte Trump dann auf Truth Social, das Abkommen mit dem Iran, das sei jetzt vollständig. Er ordne sofort die Aufhebung der US-Seeblockade an und genehmigte eine mautfreie Öffnung der Straße von Hormuz. Ole, ole.
Die Märkte reagierten natürlich prompt. Brent mit Augustlieferungen fiel um knapp 5% auf $83. Das ist der tiefste Stand seit dem 10. März. WTI sogar um fast 6% auf gut $80. Geöffnet wird Hormuz aber erst nach der Unterzeichnung am kommenden Freitag in Genf, weil vorher natürlich die Seeminen geräumt werden müssen. Unterschrieben werden soll dort das sogenannte Islamabad Memorandum of Understanding, und zwar elektronisch.
Tja, und jetzt genau hier liegt natürlich der Knackpunkt. Noch ist irgendwie nichts unterschrieben. Die Frage hat sich verschoben von, ob der Deal kommt, hinzu, wie viel davon denn schon in den Kursen mit drinsteckt. Was unterzeichnet werden soll, ist also kein Friedensvertrag, sondern eben ein Memorandum of Understanding, 14 Punkte lang, das die brüchige Waffenruhe um 60 Tage verlängert. Im Gegenzug hebt dann Washington eben die Hafenblockade auf und gibt vorab rund $12 Milliarden an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten wieder frei.
Der heikelste Teil, also das iranische Atomprogramm, ist aber gar nicht Gegenstand dieses ersten Abkommens, sondern wird genau diese 60-tägige Verhandlungsphase verschoben. Das ist die sogenannte Sollbruchstelle. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und auch Italien wollen die Schifffahrt zwar mit einer rein defensiven Minenräummission unterstützen, knüpfen die Sanktionsaufhebung aber an überprüfbare Schritte beim Nuklearprogramm.
Und es gibt natürlich auch jetzt schon erste Streitereien und Uneinigkeit darüber, ob denn die Öffnung der Straße von Hormuz tatsächlich mautfrei passieren soll oder nicht. Die Amis sagen ja, der Iran sagt, nö, sei gar nicht so der Fall. Also bevor wir aber mal zu den Aktien gehen, noch ein wichtiger Punkt natürlich zum Ölpreis selber, denn der ist ja natürlich der Taktgeber für alles Weitere. Vor Kriegsbeginn lag ein Fass bei rund 70 Dollar. Mit der iranischen Blockade schoss er dann auf rund 120 Dollar je Barrel, Ende April sogar auf 126 Dollar. Das war das höchste Niveau seit dem März 2022. Und die Internationale Energieagentur sprach von der größten Versorgungsstörung in der Geschichte des Ölmarktes.
Entscheidend ist hier aber, dass die großen Häuser keinen freien Fall zurück erwarten. Goldman Sachs und der Bankenkonsens sehen den Jahresdurchschnitt 2026 zwischen 70 und 90 Dollar. Eine echte Rückkehr zum Vorkriegsniveau wird am Future-Markt erst gegen 2029 eingepreist. Wer also auf den Ölschnäppchen wie vor dem Krieg wartet, wartet vergeblich, auch weil die japanische Großbank MUFG mit einer Normalisierung des Nahostangebots nicht vor 2027 rechnet.
So ist es. Also nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber kommen wir trotzdem mal zu den Gewinnern. Und das sind natürlich allen voran die Airlines und die Airline-Aktien, die offensichtlichsten Profiteure. Die Lufthansa sprang um 5,2% auf 8,45 Euro, weil natürlich Kerosin ein Fünftel und zwischen einem Fünftel und einem Viertel ungefähr der Gesamtkosten ausmacht und der Sprit zeitweise doppelt so teuer war wie noch zum Jahresbeginn. Der Luftfahrtverband IATA hatte erst Anfang Juni die Branchengewinnprognose für 2026 aber mal so richtig zusammengestrichen von 45 auf 23 Milliarden Euro.
Und jetzt kommen wir zu dem, was viele übersehen, den eigentlichen Hebel. Der liegt nämlich nicht bei den Musterschülern, sondern bei den eher schlecht abgesicherten. Zum Beispiel Ryanair hat einen Großteil des Geschäftsjahres bei rund 67 Dollar gehedged, hat den billigen Sprit also schon im Buch und profitiert kurzfristig paradoxerweise weniger. IAG dagegen, die Mutter von British Airways, Iberia und Aer Lingus mussten warnen, dass die Treibstoffrechnung um 2 auf 9 Milliarden Euro steigt. Da ist also noch ziemlich Luft nach oben.
Am stärksten könnte ein Unternehmen wie die ungarische Wizz Air zulegen, die mit der niedrigsten Hedging-Quote unter Europas großen Fluglinien Anfang Mai ihre Gewinnprognose auf Break-Even kappen musste. Genau, dieser Hebel wirkt natürlich jetzt in die Gegenrichtung. Auch der Reisekonzern TUI, der sprang am Freitag um 8,5% auf 7 Euro, getrieben zuletzt von Eindockungskäufen der Leerverkäufer, notiert aber weiter mehr als ein Viertel unter seinem Jahreshoch.
Und die zweite Gewinnergruppe sind die Reedereien. Hier natürlich das Paradebeispiel Hapag-Lloyd. Der Mehraufwand durch die Umroutung und auch durch die Sicherheitsmaßnahmen wurde zuletzt auf 50 bis 60 Millionen Dollar pro Woche beziffert. Und diese Kosten fallen natürlich jetzt wieder weg. Aber Vorsicht vor zu viel Euphorie. Die Normalisierung des Netzwerks dauert selbst bei haltbarem Deal 6 bis 8 Wochen. Der Jahresgewinn 2025 brach um über 60% auf 1 Milliarde Dollar ein. Die Dividende wurde von 8,20 Euro auf 3 Euro gekürzt. Ein Erholungssprung ist also möglich, dürfte aber moderat ausfallen, solange die Frachtraten schwach bleiben.
Ja, und die dritte Gewinnergruppe sind natürlich energieintensive Industrien, alle voran natürlich Unternehmen wie BASF, bei der Öl nicht nur der Kostenfaktor, sondern eben auch Rohstoff ist. Rund 40% der Produktionskosten hängen am Vorprodukt Öl und auch Covestro und Lanxess sehen ihre Margen mit jedem Dollar weniger Ölpreis ein Stück mehr durchatmen oder aufatmen.
Und dazu kommt noch ein indirekter Hebel, der eine ganz andere Aktiengruppe betrifft. Sinkt der Ölpreis nachhaltig, lässt der Inflationsdruck nach und die EZB bekommt wieder Spielraum für Zinssenkungen. Da freuen wir uns natürlich alle. Und das ist ein Geschenk für zinssensible Immobilienkonzerne wie Vonovia und auch LEG, sowie für Versorger wie RWE und auch E.ON, die auf keiner offensichtlichen Iran-Liste auftauchen, aber über die Zinsschiene mit profitieren.
So, und jetzt kommen wir natürlich mal zu den Verlierern und da wird es bei einem Wert richtig gefährlich, nämlich Rheinmetall. Die Düsseldorfer hatten in 4 Jahren eine Rendite von über 2000% geliefert, everybody's darling. Der Kurs sprang von rund 90 auf zwischenzeitlich über 2000 Euro. Doch seit der Iran-Eskalation hat die Aktie massiv verloren. Am Freitag schloss sie bei 1200. Tja, und aufs Jahressicht steht jetzt ein Minus von 23%. vom 52-Wochen-Hoch sind wir mittlerweile sogar 40% entfernt.
Ja, hier ist eine Doppelbelastung bei Rheinmetall. Neben der wegbrechenden geopolitischen Risikoprämie belastet auch ein Bericht, wonach der Konzern nach dem Aus des Kampfflugzeugprojekts FCAS auch einen Ausstieg Frankreichs aus dem gemeinsamen Panzerprojekt MGCS fürchtet. Zwei Belastungen treffen also zusammen. Das macht den Wert dann natürlich nochmal besonders verwundbar.
Ja, auch die anderen Rüstungswerte litten auch schon am Freitag deutlicher, nachdem sich so ein bisschen ja die Hoffnung auf Frieden andeutete. Hensoldt gab 4% nach, Renk sogar knapp 5%. Die Analystenwelt ist ziemlich gespalten. Morgan Stanley zum Beispiel hat den Sektor jetzt herabgestuft. Ein Bernstein-Analyst warnte schon im Frühjahr, dass Rüstungsaktien den Großteil ihrer Gewinne wieder abgeben werden. Andere halten die Verkaufswelle dagegen nach wie vor für übertrieben.
Die entscheidende Nuance dabei, der eigentliche Killer für die Rüstungsstory, wäre nicht der Iran-Deal, sondern ein nachhaltiger Waffenstillstand auch in der Ukraine. Wer also auf Hensoldt, Renk, Leonardo, BAE Systems, SAP oder Lockheed Martin setzt, muss also beide Kriege im Blick behalten. Ein Iran-Frieden allein kappt die Prämie, beendet die Story aber nicht.
So, und dann gibt es noch mal zwei stille Verlierergruppen, die kaum jemand auf dem Schirm hat. Die erste sind natürlich die Ölkonzerne selber, das ist klar. Die hat man schon auf dem Schirm. BP, Shell, Total Energies zum Beispiel haben zuletzt nicht mehr mit der Förderung, sondern in ihren Trading-Sparten Sondergewinne eingefahren, die von der extremen Preisvolatilität, die wir ja im Öl hatten, lebten. Diese Sonderkonjunktur, die verschwindet, sobald die Märkte natürlich ruhiger werden, also vor allem die Rohstoffmärkte und auch die US-Schieferproduzenten Occidental und Diamondback verlieren ihre Rallye-Grundlage.
Und die zweite sehr spezielle Gruppe sitzt in der City of London, die Versicherer des Lloyd-Marktes. Deren Warwisk-Prämien für einen Tanker durch Hormuz waren von 0,125% auf bis zu 5% des Schiffswerts geschossen. Das sind bis zu 5 Millionen Dollar pro Supertanker-Durchfahrt. Diese stille Bonanza-Quartal für die Marine Underwriter schmilzt jetzt mit jedem Entspannungstag dahin.
So ist es, das kennt man immer auch von den großen Rückversicherern wie der Münchner Rück. Wenn du Jahre hast, in denen es große Orkanschäden oder Naturschäden gibt, dann drückt das natürlich erstmal aufs Geschäft, aber dafür werden dann die Prämien angehoben und da sind sie regelrecht explodiert und jetzt müssen sie wieder zurückgenommen werden, wenn das Risiko weg ist. Ein politisches Risiko sollten Anleger aber unbedingt noch im Hinterkopf behalten, denn hinter dem Abkommen tickt ja eine kleine, naja, nennen wir es mal Zeitbombe, und weil natürlich der Nukleardeal vertagt wurde, warnt Israel offen vor Zugeständnissen und ein Regierungsvertreter ließ schon im Mai durchblicken, das Abkommen signalisiere Teheran, dass es mit der Straße von Hormuz eine Waffe besitze, die nicht weniger wirksam sei als eine Atomwaffe selbst. Offen ist zudem, ob ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon mit umfasst ist. Bisher schließt Israel das ja aus.
Ja, sollte Israel die Demontage des Atomprogramms zur roten Linie erklären und Washington diese in der 60-Tage-Frist nicht durchsetzen, ist das Abkommen jederzeit kippbar. Die Erfahrung der Aprilwaffenruhe mahnt aber, die hielt damals nämlich keine 2 Wochen. Und es gibt einen weiteren Grund zur Vorsicht für Privatanleger. Die Financial Times hatte nämlich dokumentiert, dass im Frühjahr kurz vor mehreren Trump-Posts zum Iran auffällige Öl-Futures Geschäfte über hunderte Millionen Dollar liefen, jeweils Minuten vor der marktbewegenden Schlagzeile. Ob hier Insiderwissen oder Glückstreffer, lässt sich zwar nicht genau sagen, aber an einem Markt, der so stark an einem einzelnen Social-Post hängt, kommt der kleine Anleger strukturell zu spät.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, sage ich dazu immer nur. Was jetzt also wirklich zählt, lässt sich auf 3 Fragen eigentlich runterbrechen. Erstens, hält die Unterzeichnung am Freitag, also das Memorandum, das ja noch kein Vertrag ist. Und solange Hormuz nicht geräumt ist, bleibt natürlich auch ein Restzweifel als Prämie im Ölpreis haften. Zweitens, wie verhält sich eigentlich Israel? Denn eine Eskalation könnte auch den Deal binnen Stunden oder Tagen sofort wieder entwerten. Und drittens, das Tempo der Normalisierung. Selbst im besten Fall brauchen Tanker, Container und auch Versicherungsmärkte Wochen bis Monate, um zum Vorkriegstakt zurückzufinden. Also schnelle Kursfantasie und langsame reale Lieferketten, da klafft schon einiges auseinander.
Unterm Strich bleibt hier der klügste Satz. Jede Eilmeldung bewegt die Märkte, aber nicht zwingend die Substanz der Unternehmen dahinter. Die Empfehlung lautet Rebalancing statt Umschichten. Während der Rüstungsrallye also hohe Gewinne aufgebaut hat, sollte sie diszipliniert teilrealisieren. Wer Airlines hält, die unter der Kriegsprämie litten, sollte sie nicht im Panikreflex verkaufen. Denn selbst wenn das Abkommen am Freitag hält, werden die Notierungen lange nicht dort sein, wo sie vor dem Krieg waren.
So ist es und am Ende des Tages sind sowieso alle all in KI und da ist ja eh alles wurscht im Moment. Es sei denn, irgendein Hyperscaler kann die Rechnung nicht zahlen. So, das soll es, glaube ich, für heute gewesen sein von uns. Wir machen den Deckel drauf, sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören und wünschen euch einen schönen, entspannten Abend. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können. Musik